Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und wenn wir vorhin über die friedliche Revolution von 1989 gesprochen haben, dann kommen wir jetzt zu dem genauen Gegenteil. Kaum ein Ereignis in der jüngeren Geschichte wird klarer als Wendepunkt bewertet als die Französische Revolution. Ein Volk schafft den autoritären Staat ab und setzt eine republikanische Regierung ein. Es folgt eine Welle aus Gewalt und Terror. Aber es setzen sich auch hochmoderne Ideen durch. Freiheit, Gleichheit, Eigentum. Was jedes Jahr am 14. Juli gefeiert wird, nämlich der Sturm auf die Bastille, das hat eine lange Vor- und Nachgeschichte. Der Publizist Uwe Schulz hat sich mit der Geschichte Frankreichs im 17. und 18. Jahrhundert intensiv beschäftigt und mehrere Bücher dazu geschrieben. Mit ihm habe ich vor der Sendung über die Französische Revolution und zwei ihrer bekanntesten Gegenspieler gesprochen, Ludwig XVI. Und Maximilien Robespierre. Der eine König, der andere so etwas wie das Gehirn der Revolution. Beide endeten auf dem Schafott. Viele Jahre davor kam es zu einem denkwürdigen Treffen der beiden. Robespierre war noch Schüler in Paris und sollte vor Ludwig eine Rede halten. Frage an Uwe Schulz: War das frühe erste Zusammentreffen schon ein Wendepunkt?
Also es war eine sehr prekäre Situation. Ludwig XVI. War auf der Rückfahrt von Reims, wo er sich hat krönen ließ. Er selbst war 21 Jahre alt, also ein relativ junger König. Und Robespierre war 17 Jahre alt und ein Elite-Schüler des Collège Louis le Grand. Und diese Begegnung ist sehr makaber gewesen. Der Wagenschlag wurde heruntergelassen und er war quasi kniend im Regen, sprach er in den Kutschenraum. Und das war eine Situation, was insofern auffällig ist: Ludwig XVI. Und auch Robespierre haben nie wieder über diese Situation gesprochen.
Und das ist bezeichnend?
Das ist für Robespierre sehr bezeichnend, weil er in seinem Kampf gegen Ludwig XVI. Eigentlich keinerlei persönliche Ranküne hatte. Es ging ihm lediglich darum, die Revolution voranzutreiben und dann zu einer Staatsform der gewissermaßen Basisdemokratie zu gelangen. Dabei gibt es viele makabre Ereignisse. Da gab es also die Flucht des Königs nach Varennes. Dann gab es die Septembermorde, wo mal eben 20.000 Leute umgebracht wurden. Übrigens die Revolutionsphase, die 5 Jahre bis zum Tode von Robespierre dauerte, hat Frankreich doch immerhin 40.000 Hinrichtungen gekostet.
Da würde ich gerne noch mal nachfragen, weil Robespierre ja eigentlich Anhänger der Monarchie war, bis zu einem gewissen Punkt. Also auch die konstitutionelle Monarchie hat er durchaus befürwortet. Wo sehen Sie da den Wendepunkt der Radikalisierung?
Also er hat das alles, die konstitutionelle Monarchie, als ein Zwischenstadium angesehen. Er fußt auf dem Gesellschaftsvertrag von Rousseau, den er sehr verehrt hat, den Contrat Social. Das ist gewissermaßen die ideologische Bibel für Robespierre gesehen. Und die Etappen dahin zu einem Volksstaat, wo derjenige, der sich dem nicht unterwirft, hingerichtet werden kann. Das ist die Maxime, die ihn dann auf lange Frist zum Fanatiker macht.
Ich würde gerne nochmal zurückgehen zu der Zeit kurz vor dem großen Terror, dem Grand Terreur. 1792 war die Stimmung in Paris extrem aufgeheizt. Also das Königspaar hatte eine Flucht hinter sich, die missglückt ist, war festgesetzt in Paris. Dann standen das österreichische und das preußische Heer kurz vor den Grenzen. Und so eine aufgeheizte Stimmung, das ist ja etwas, womit wir vielleicht heute auch ein bisschen, da können wir vielleicht ein bisschen mitfühlen. Sicherlich nicht in dem Ausmaß, aber es wird ja im Moment auch viel über Stimmungen gesprochen. Wie schnell kann so eine aufgeheizte Stimmung auch Wendepunkte herbeiführen?
Ja, es kommt darauf an, welche Kräfte aufeinandertreffen. Also in Frankreich 1792 waren es einmal der König, der quasi im Schloss der Tuilerien gefangen gehalten wurde. Dann gab es, wie schon erwähnt, das Rathaus. Dann gab es die Sans-Culottes. Und Frankreich hatte Österreich den Krieg erklärt, weil in Europa man gedroht hatte, man würde eventuell einmarschieren, aber die Kriegserklärung ging von Frankreich aus. Und dann kam es dann auch zum Kriege. Es wurde ein Revolutionsheer aufgestellt, das in Marsch gesetzt wurde. Und die erste militärische Begegnung war dann in Valmy. Die hat sogar Goethe sehr schön beschrieben. Da gelang es den Franzosen, diese Invasion auf dem halben Wege nach Paris zum Stillstand zu bringen. Und dann beginnt bereits die Revolutionsheeremacht sich auszubreiten in Europa, nach Holland. Das heißt, die Kräfte, die im Innern sehr unruhig waren, werden quasi politisch nach außen geleitet. Und das steigert sich dann in Etappen. Die französischen Heere dann unter Napoleon überschwemmen Europa, was ja auch für die Europäer kein großes Vergnügen war.
Aber könnte man sagen, dass so eine aufgeheizte Stimmung dann tatsächlich schneller zu Wendepunkten führt?
Also eine aufgeheizte Stimmung ist in jedem Fall notwendig, wenn man eine Veränderung herbeiführen will. Man muss auch bereit sein, das konnte man ja bei den Gilets jaunes auch sehen, man muss im Grunde auch, wenn man eine wirkliche Veränderung herbeiführen will, zur revolutionären Tat, also zur Bluttat bereit sein. Und das ist das Signal auch des 14. Juli. Der 14. Juli 1789 ist aus der aufgeheizten Stimmung entstanden. Und das Aufregende dabei ist, dass Ludwig XVI. Nicht gewagt hat, Militär einzusetzen. Dieses Nicht-Einsetzen des Militärs war quasi eine stille Abdankung. Und er hat auf dem Wege zum Schafott dann auch erklärt, ich werde dafür bestraft werden, weil ich nie fremdes Blut vergossen habe. Die Revolutionäre haben viel Blut vergossen und sich damit an die Macht gemacht.
Wir haben viel über Robespierre jetzt gesprochen. Ich würde gerne auch noch mal kurz über Ludwig XVI. Sprechen, der, das glaube ich, kann man so sagen, ein eher schwacher Charakter war. Inwiefern hat das die Ereignisse beschleunigt, dass Ludwig XVI. Unfähig war, Entscheidungen zu treffen?
Ja, das ist sicher ein wichtiger Faktor gewesen. Er war ein sehr gläubiger Mensch. Er wollte kein Blut vergießen. Er war sich auch nicht sicher, ob seine Befehle dann nicht vielleicht doch zum Bürgerkrieg führen würden und der blutig enden könnte. Er hatte auch immer das Bild von Karl I., dem englischen König, in seinem Kabinett, um zu zeigen, dem wurde der Kopf vor die Füße gelegt. Dieses Schicksal wollte er vermeiden. Aber er hat es nicht geschafft.
Er hat es quasi heraufbeschworen. Ich würde gerne zum Schluss noch eine letzte Frage stellen. Denn von heute aus betrachtet ist es ja doch so, dass der 14. Juli, auch weil er der Feiertag ist bei den Franzosen, als der Markstein-Wendepunkt in der Geschichte der Französischen Revolution als solcher eben betrachtet wird. Die Erstürmung der Bastille, in der Bastille waren Waffen versteckt, auch das ein Grund, warum die Bastille erstürmt wurde. Aber sie war natürlich auch ein Symbol der autoritären Herrschaft und der Willkür. Würden Sie sagen, dass das tatsächlich der entscheidende Wendepunkt in der Französischen Revolution oder für die Ereignisse war? Oder gibt es vielleicht noch ein wichtigeres Ereignis?
Also der 14. Juli ist zum Symbol geworden, weil, wie Sie schon gesagt haben, diese Bastille das Machtsymbol war. Da wurde mit den Lettres de Cachet, diesen Geheimbefehlen, wurden die Leute gefangen gesetzt. Die Waffen holten sich die Aufständischen im Invalidenzentrum und in der Bastille war im Grunde eigentlich niemand richtig da. Da waren ein paar Invaliden noch da. Das ist ungeheuer grausam verlaufen. Der Kopf des zuständigen Kommandanten wurde auf der Pike unter großem Triumphgeschrei auf den Rathausplatz, den berühmten Place de Grève, getragen. Also von daher ist es etwas seltsam, dass die Franzosen diesen Tag mit so hoher Symbolik gesehen haben. Das ist ein Vorgang, den die französischen Historiker bis heute schwer verkraften können, mit dem Bild einer großen Nation.
Der Historiker Uwe Schulz über die Französische Revolution als Wendepunkt der Geschichte. Die Gespräche unserer Sommerreihe können Sie auch auf deutschlandfunk.de und in der DLF-Audiothek-App nachhören.